Ja, als ich vor ein paar Jahren begonnen habe, meine Arbeit mit sehbehinderten Menschen zu tun, das sind Menschen, wo Brille nicht mehr ausreicht, da habe ich für mich eine Vision entwickelt. Und ich habe diese Vision in ein paar Sätzen formuliert. Und die lauten: Das Mögliche nicht vergessen, das Schwierige tun und das Unmögliche versuchen. Und das hat mir in schwierigen Situationen, wo ich auch nicht mehr weiter wusste, wo ich nicht sofort eine Lösung hatte, hat mich das angespornt. Es hat mich motiviert, dran zu bleiben, am Menschen zu bleiben, zu überlegen, was habe ich vergessen, was kann ich probieren, nochmal von Anfang an zu schauen und vielleicht dann tatsächlich querzudenken und etwas zu probieren, was so gar nicht in dieses System passt. Und ja, über die Jahre hinweg hat sich diese Vision, dieses Leitbild in mein ganzes Unternehmen hineingebracht. Auch meine Mitarbeiter gehen mit diesen Sätzen an ihre Arbeit. Und wenn sie irgendwie mal nicht weiter wissen, dann buchstabieren wir diese drei Sätze durch und überlegen, wie sind Seelösungen zu finden. Und wenn ich die Bibel aufschlage, dann stelle ich fest, Gott hat auch eine Vision für Gemeinde. Er hat ein Leitbild, damit Menschen in der Gemeinde motiviert sind, dran zu bleiben, Gemeinde zu leben. Paulus schreibt dazu im Epheserbrief 1, 22 bis 23. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Hier wird klar gemacht, wer der Erfinder von Gemeinde ist. Es ist keine Erfindung von Martin Luther oder einem Papst oder sonst einem Menschen. Gott hat uns mit Gemeinde beschenkt. Er selbst hat Gemeinde erfunden und er hat Gemeinde sein Haupt gegeben, nämlich seinen Sohn Jesus Christus. Die Zusage, die dort drin steckt, ist doch der Hammer, oder? Dass in einer Gemeinde, also in einer Ansammlung von Chaoten, so wie ich oder so wie du es bist, dass in dieser Ansammlung von Menschen die ganze Fülle des Schöpfers Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, hier wohnt. Wenn das nicht Grund für Gemeinde ist, der Erfinder, der Ja zur Gemeinde sagt, derjenige, der Gemeinde will, das ist Gott selbst. Und ob Gemeinde sinnvoll ist, steht hier gar nicht zur Diskussion. Es ist eine Erfindung Gottes. Zu unserem Heil und zu unserem Segen. Und ich möchte versuchen, dieses wozu sich Gott Gemeinde vorgestellt hat, mit drei Punkten ein Stück festzumachen. Deshalb dieses Dreieck. Es soll für Gemeinde stehen. Und ihr braucht eure Augen nicht anzustrengen. Die Menschen, die ihr dort seht, sind keine Menschen von hier. Sie sind einfach frei da reingefügt. Dieses Dreieck steht für Gemeinde. Und ich möchte ein Augenmerk auf drei Punkte legen, die ich vom Gottes Wort her als Kernpunkte verstehe. Was Gemeinde eigentlich bewirken will, wozu Gemeinde da ist. Und das erste ist, dass Gemeinde von Gott geschaffen ist zur Anbetung Gottes. Wie komme ich darauf? Und hier lesen wir noch einmal den eben gehörten Predigttext. Aus Philipperbrief 2 und jetzt nur die Versen 9 bis 11. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle, vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Das ist das Ziel Gottes. Das ist, worauf die ganze Schöpfung hinstrebt. Und egal, was der Teufel auf die Beine stellt, egal, wie dumm ich mich anstelle, egal, wie dumm du dich anstellst, das ist das Ziel Gottes. Das ist das Ziel und Gott wird Sorge tragen, dass wir dorthin kommen. Und wir haben das Privileg, das Vorrecht, die Chance, das schon im Hier und Jetzt zu leben. Wir haben die Chance dazu, Ja zu sagen. Das ist es, das mein Herz bewegt. Das ist das, was ich möchte. Und das ist das, was ich gemeinsam möchte mit meinen Geschwistern, die Gott an meine Seite gestellt hat, in der Gemeinde. Ich möchte, dass er die Ehre bekommt, die er verdient hat. Dass er als Schöpfer der Erde und dem Himmel, dass er an den Platz kommt, wo er hingehört. Wo die allerwenigsten Menschen ihm das Recht zubilligen, dass er Herr ist. Ich möchte, dass er hier sein kann. Ich will, dass ihm dafür den Weg ebnen. Das ist die vordringlichste Berufung, die wir als Gemeinde haben, dass Gott die Ehre bekommt. Und an dieser Stelle müssten wir eigentlich das Bild, das ich euch gezeigt habe, korrigieren. Aber ich ertappe mich, dass in meinem Herzen oft ein anderes Bild ist. Das Bild von vielen Menschen. Woran denkst du, wenn du an Gemeinde denkst? Wir haben alle erst Menschen vor Augen. Als Gott Gemeinde erschaffen hat, als sich in Gottes Geist das Bild von Gemeinde entwickelt hat, so stelle ich mir das vor, hatte er nicht zuallererst die ganzen Menschen vor Augen, sondern zuallererst hatte er eine Gemeinschaft vor Augen, die ihn Gott sein lässt, die ihn anerkennt als Gott, die ihn ehrt und preist als Gott, die ihm den Platz zubilligt, der ihm zugesteht. Ich glaube, dass sehr vieles in Gemeinde Jesu auch in unserer Gemeinde, auch in meinem Glaubensleben an diesem Punkt krankt. Dass wir im Fokus unseres Denkens eigentlich immer die Menschen, wenn es gut geht, in den allermeisten Fällen uns selber haben. Wir haben aber nicht Gott im Fokus. Und wenn wir wirklich ehrlich sind, ehrlich zu uns sind, wie nah ist der Gedanke, dass Gemeinde zuallererst für Gott da ist? Glauben wir nicht in aller Regel, dass Gemeinde zuallererst für uns da ist? Stehen wir nicht meistensfalls im Mittelpunkt? Wie kann man sich sonst erklären, dass man in den Gemeindebrief schaut, wer nächsten Sonntag predigt? Gehe ich hin oder gehe ich nicht hin? Wie kann man erklären, dass die meisten Themen nach dem Gottesdienst sich vielleicht darum drehen, wer den Lobpreis gemacht hat, wer die Gemeinde, wer die Gottesdienstleistung gemacht hat? Hat es mir gefallen oder hat es mir nicht gefallen? Es dreht sich alles nur um mich. Gemeinde zu meinen Diensten, oder? Wenn ich ehrlich bin, muss ich das für mich meistens so sagen. Wisst ihr, was mich da wirklich wütend dran macht? Dass ich an diesem Punkt erkenne, dass ich immer und immer wieder gemeinsam mit vielen von euch auf dieselben Lügen des Teufels reinfalle, der mir sagen will, wenn du dich um das kümmerst, was dich bewegt und was dich beschäftigt, dann wird es dir besser gehen. Wenn du dich in den Mittelpunkt stellst, darüber nachdenkst, was notwendig ist, damit es dir besser geht, dann kommt gute Veränderung. Und das ist eine Lüge. Wisst ihr, was das Wunder des Reiches Gottes ist? Es stellt unsere menschliche Logik auf den Kopf. Und es klingt absolut logisch, was uns der Teufel dort einredet. Jesus sagt, wenn wir aufhören, uns um uns selber zu drehen, wenn wir Jesus in den Mittelpunkt stellen und wenn wir sagen, Jesus, diese Gemeinde ist deine Gemeinde. Wir kommen zusammen, damit du die Ehre bekommst, damit du auf den Platz kommst, der dir gebührt und alles andere ist mal außen vor. Darum geht es uns. Dann wird es uns am Ende besser gehen. Wir finden nicht die Lösung durch die Konzentration auf uns. Die Lösung besteht in der Konzentration auf ihn. Ihr dürft Gott verkörpern in der Ausrichtung auf ihn, dass sich alles um ihn dreht. Der Gott, der auf dem Thron sitzt, er hat sich entschieden, ich komme herab. Ich komme herab. Jetzt bin ich hier raus. Der Gott, der auf dem Thron sitzt, er hat sich entschieden, ich komme herab, werde Mensch und diene dir. Ich bin für dich da. Ich gehe in deine Nöte, in deine Probleme und in deine Sorgen hinein. Er ist Gott, der sich um unsere Nöte kümmert und nicht wir. Dann, wenn wir es schaffen, von uns wegzukommen und uns auf ihn auszurichten, dann kann Gott uns verändern. Deshalb ist es mir so wichtig. Gemeinde dient nicht zuallererst dir und mir, sondern Gemeinde dient zuallererst ihm. Und ich denke, es ist so wichtig, ein Herz für leidende Menschen zu haben, für sozialdiakonische Arbeit. Es ist wichtig, ein Herz für die Seelsorge zu haben, in der wir all den Nöten begegnen und ihnen geholfen wird. Alles überhaupt keine Frage. Aber wenn wir das zum Mittelpunkt machen, wenn wir uns darauf konzentrieren, dann läuft der Motor heiß. Dann gibt es einen Rohrkrepierer. Dann werden wir irgendwann feststellen, wir strampeln uns ab, wir rackern uns ab und es kommt nichts zustande. Letztens habe ich einen schönen Satz gehört. Jemand hat gesagt, in der Bibel steht die Verheißung, dass diejenigen, die sich an Gott festklammern und auf Gott vertrauen, dass von denen Ströme des lebendigen Wassers fließt. Das Einzige, was in Gemeinde heute zu erkennen ist, dass von den Leuten Strömen von Schweiß fließen, weil sie sich abrackern, weil sie irgendetwas auf die Beine stellen wollen. Wir packen es nicht. Die Gemeindeleitung, die Ältesten, die packen es nicht. Wir können nicht Gemeinde machen, aber wir können unseren Teil, jeder für sich, dazu beitragen, dass Gott auf den Platz kommt, der ihm zugesteht. Dann passiert Gemeinde. Dann passiert Gemeinde, weil Gott dann sagt, wow, hier bin ich zu Hause. Hier kann ich mit meiner ganzen Fülle wohnen. Was passiert, wo die Fülle Gottes gegenwärtig ist? Da ist Heilung. Da ist Reinigung von Schuld, da ist Umkehr, da ist Buße und da ist Liebe. Nicht, weil wir es tun, weil wir es packen, sondern weil er in den Mittelpunkt gerückt wird. Wozu gibt es Gemeinde? Zuerst, um ihn zu ehren und ihn auf den Platz zu stellen, der ihm gebührt. Das Zweite. Natürlich ist das auch eine Aufgabe von Gemeinde, die gegenseitige Auferbauung. Ihr seht die Pfeile, die sich nach innen konzentrieren. Natürlich will Gemeinde ein Ort sein, wo Menschen Geborgenheit finden, wo Menschen mit ihrer Not ankommen können, wo Menschen ihre Not rauslassen können, wo wir miteinander beten können, miteinander reden können. Paulus schreibt an die Thessalonicher im Thessalonicher Brief 5, Vers 11, deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken, wie ihr es auch schon tut. Dass wir uns gegenseitig ermutigen, ist ein ganz wichtiger Faktor. Was haben wir an Erlebnissen mit Gott in unserer Mitte gemacht? Es ist so wichtig, sich darüber auszutauschen, gemeinsam dankbar zu sein. Da gibt es scheinbare Kleinigkeiten, die uns eine Sicht schenken können, für das, was Gott tut. Wenn ich nach dem Gottesdienst beobachte, dass in den Reihen zwei zusammensitzen, im Foyer zwei zusammenstehen, gemeinsam betend oder segnend, dann merke ich, das passiert. Wir bauen uns gegenseitig auf. Wenn ich sehe, dass nach dem Gottesdienst irgendjemand auf einen Mitarbeiter zugeht, du, was du heute Morgen zeugnishaft weitergegeben hast, das hat mir so unglaublich gut getan, dann bauen wir uns gegenseitig auf. Dann sind wir füreinander da. Das ist ganz wesentlich. Jesus selbst hat es am Ende des Matthäus-Evangeliums als Verheißung gesagt und auch als Beauftragung. Er sagt, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich ihnen geboten habe. Nee, habe ich nicht drauf. Konzentration auf ihn und als vordringliches Ziel, ihn zu ehren und anzubeten, heißt ja nicht, dass alles andere hinten runterfällt. Wenn ich Jesus anbete und sage, du bist der Herr, dann kann es gut sein, dass er mir die Hand auf die Schulter legt und sagt, prima. Und ich möchte, dass du als mein Knecht hingehst und dass du deinen Geschwistern dienst. Dass du den Kindern dienst, im Kindergottesdienst, in der Jungschar. Oder dass du den Senioren dienst. Dass du den Menschen dienst am Platz, wo ich dich hinstelle. Wir meinen, wir müssten uns auf die Auferbauung konzentrieren, damit keiner zu kurz kommt. Ich glaube, das ist ein Kurzschluss. Die Konzentration auf ihn, den Herrn, der geehrt wird, wird dazu führen, dass er durch seinen Geist sagt, so, du stellst dich mir zur Verfügung und deshalb geh jetzt hin und in meinem Namen und fülle diesen Platz aus. Wenn wir Jesus mehr in den Mittelpunkt stellen, werden wir zu kurz kommen. Und das ist eine Lüge des Teufels. Er will uns das weismachen. Aber es stimmt nicht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns umeinander kümmern. Dass wir füreinander da sind. Dafür brauchen wir Hilfe. Da brauchen wir auch Vergebung, weil wir versagen, weil wir es oft genug nicht packen. Das macht Gemeinde aus, nicht die Perfektion, sondern dass wir uns gegenseitig vergeben können und uns gegenseitig wieder auf die Füße helfen. Dann kommt das Dritte hinzu. Die Ausbreitung des Glaubens. Und das steht auf einer Ebene mit der Auferbauung. Das würde ich auch nicht gegeneinander aufwiegen wollen. In dem Sinne, die Auferbauung ist wichtiger als die Ausbreitung oder umgekehrt. Ich glaube, das steht nebeneinander. Und das ist der dritte. Und das ist das dritte Standbein für Gemeinde. Gemeinde ist da, um den Glauben auszubreiten. Warum? Damit wir mehr Spender bekommen, damit wir mit Zahlen glänzen können, damit wir gut dastehen, damit die Wörthstraße irgendwann in goldenen Buchstaben geschrieben werden kann. Alles Blödsinn. Ich glaube, das muss genauso verknüpft sein mit der Anbetung wie das andere auch. Wir wollen, dass Menschen im Jetzt und Hier ihre Knie beugen, damit sie ihn ehren als ihren Herrn und Erlöser. Damit sie ihn kennenlernen als ihren Retter. Damit die Schar derer größer wird, die ihn preist und anbetet. Seht ihr, wie eine Dynamik hineinkommt? Wenn es uns gelingt, von uns selber wegzuschauen und auf Jesus zu schauen und auf sein Ziel zu schauen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann und das andere wird euch zufallen. Wenn wir Jesus in den Mittelpunkt stellen, dann können wir Mission nicht vergessen. Das funktioniert nicht. Wenn Jesus im Mittelpunkt ist, dann wird der Heilige Geist seinen Finger so lange drauf legen, bis wir es kapieren, bis wir uns auf den Weg machen, bis wir uns anstecken lassen für sein Erbarmen für verlorene Menschen. Bis wir darum ringen, dass sie hineinkommen ins Reich Gottes, dass sie sich integrieren, dass wir darum ringen, dass diese Menschen zum Glauben kommen und für das Reich Gottes zugerüstet werden. Dass sie verstehen, wie sie ihr Leben als Christen gestalten können. Die anderen Menschen das sehen, das ist die Absicht. Jesus sagt am Anfang des Matthäus-Evangeliums in der Bergpredigt, die Absicht ist, dass die Menschen so verändert sind, dass andere es beobachten und den Vater im Himmel preisen. Da endet der Kreislauf. Da mündet es wieder hinein in die Verherrlichung Gottes, um die es eigentlich geht. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, damit er die Ehre bekommt, die ihm gebührt. Wozu brauchen wir Gemeinde? Für die Anbetung? Für die gegenseitige Auferbauung und für die Ausbreitung des Glaubens. Und ich möchte mal behaupten, es gibt keine einzige Gemeinde auf diesem Globus, die diese drei Aspekte in einem perfekten Gleichgewicht halten können. Sondern ich glaube, dass jede Gemeinde auch ein Stück unterschiedliche Prägung hat. Es gibt Gemeinden, die sind unglaublich stark im Missionarischen aufgestellt. Die haben eine ganz breite Basis, ganz viele Menschen, deren Herz genau dafür brennt. Häufig ist es dann so, dass diese Gemeinden, die so missionarisch unterwegs sind, Defizite in einem anderen Bereich haben. Wo die Zurüstung fehlt, wo die Menschen zwar zu Christen werden, aber nicht so weitergeführt werden, wie es sein sollte. Oder sie haben ihre Defizite dort, dass sie nicht so eine starke Sicht für die Anbetung oder den Lobpreis Gottes haben. Dass sie das so nicht in den Mittelpunkt rücken können. Die Betonungen sind unterschiedlich und ich glaube, das ist auch okay so. Es gibt unterschiedliche Gemeinden, die sich ergänzen müssen, so wie es unterschiedliche Charaktere von Menschen gibt, die sich ergänzen müssen. Gott hat damit kein Problem. Aber womit definitiv Gott ein Problem hat, ist, wenn es eine Gemeinde gibt, die sagt, diesen oder diesen Punkt, das ist nicht unser Ding, darum kümmern wir uns gar nicht. Das interessiert uns nicht. Ich glaube, wir brauchen diese Ausgewogenheit. Wir brauchen diese Sicht, dass wir als allererstes geschaffen sind zur Verherrlichung Gottes. Dass wir daraus motiviert, daraus inspiriert, gestärkt in die Aufträge, die Gott uns gibt, gehen können. Wenn wir als Gemeinde überlegen, was für uns dran ist, müssen wir im Hinterkopf behalten, wozu Gemeinde auch da ist. Diese Berufung, die Gott auf alle Gemeinden gelegt hat, weltweit, die dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Und wo fängt das an? Ich glaube, bei mir ganz persönlich. Und bei der Frage, wer steht bei meinem Bild von Gemeinde tatsächlich in dem Mittelpunkt? Um wen dreht sich meine Gemeinde? Oder ist es vielleicht seine Gemeinde? Ich lade ein zu einigen Momenten des stillen Gebetes, indem wir das ein Stück sacken lassen, indem wir auch die Chance haben, Entscheidungen zu treffen. Entscheidung zu treffen, Herr, im Bild meiner Gemeinde sollst du der Mittelpunkt sein. Ich verspreche uns, wir werden dabei reich werden. Noch viel reicher, als wir es schon sind. Wir werden dadurch nicht ärmer. Wir werden dadurch nicht auf der Strecke bleiben, sondern wir werden dadurch vorankommen. Dazu möge der Heilige Geist uns leiten. Einige Momente der Stille, ich werde sie mit einem Gebet beenden. Wir beugen uns vor dir, wo wir uns dadurch schuldig gemacht haben, dass wir uns immer und immer wieder in den Mittelpunkt stellen, wo wir letztlich dir den Platz streitig gemacht haben, der alleine dir gebührt. Vergib uns, Herr, vergib uns und heile uns von dieser Seuche. Herr, wir spüren das, wie wir uns selber berauben, wie wir uns berauben lassen vom Widersacher, der uns einreden will, dass wir für uns selber kämpfen müssen. Herr, wir wollen neu in deine Schule gehen und bei dir lernen, was es heißt, für dich zu kämpfen, für dein Reich, für deine Ehre. Herr, wir haben Sehnsucht danach, dass du Herr sein kannst. Wir wollen das nicht nur mit dem Mund bekennen. Wir wollen das in unserem Alltag, wir wollen das in unserer Gemeinde erleben, dass du deine Herrschaft uneingeschränkt ausleben kannst. Danke, dass wir uns keine Sorgen darum machen müssen, wie es uns ergeht oder wie es den Menschen ergeht, die dich noch nicht kennen. Du wirst uns durch deinen Geist dahin leiten, dass jeder versorgt ist, und zwar in einem größeren und schöneren Maß, als wir es bisher erlebt haben. Heile uns von unserem Egoismus, Herr. Wir beten an gegen den Konsumgeist, der in unserer geistlichen und auch unter uns so Raum ergriffen hat, wo wir konsumieren wollen, anstatt uns zu dir zur Verfügung zu stellen. Herr, reinige uns mit der Kraft deines Blutes und gib uns einen neuen, beständigen Geist. Einen Geist des Lobpreises und der Anbetung. Einen Geist, der dich in den Mittelpunkt rückt und uns selbst beiseite stellt. Herr, du musst zunehmen. Wir müssen abnehmen. Du musst ins Zentrum rücken. Wir wollen an die Peripherie und wollen uns da von dir gebrauchen lassen. Und danke, dass du in deiner Gnade dieses Wunder in unseren Herzen vollbringst, wozu wir selber nicht in der Lage sind. Wir beten dich an und wir preisen dich und wir sprechen aus, du bist König, du bist Herr. Und diese Gemeinde ist deine Gemeinde und du bist hier uneingeschränkt willkommen, Heiliger Geist. Tu du dein Werk und vollendest das, was du dir vorgenommen hast, auch in mir und uns allen. Danke, dass du uns auf diesen Weg segnest. Amen.